Liebe Festgemeinde und alle, die über Stream mit uns verbunden sind. Vor einigen Jahren wurde der Schweizer Lyriker und Facher Kurt Marti zu Weihnachten befragt. Und er äußerte sich zu Weihnachten, wie er es erlebt, und sagte, die wahre, und gemeint ist das, was man kaufen kann, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Vielleicht sind wir dieses Jahr etwas näher dran an der wahren Weihnacht. Es geht uns 2020 mehr um Gäste als um Gänse und Geschenke. Und dennoch feiern wir heute nicht das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgeneration je erlebt hat. Das war ein sprachlicher Fehlgriff. Denn keine Familie von uns erwartet vergebens auf den Vater, den Ehemann, den Sohn, weil der vielleicht doch an der Front gefallen war oder in einer Gefangenschaft lebt. Kein jüdischer Mensch betrauert heute den ganzen Verlust seiner ganzen Familie. Kein Kind betrachtet schüchtern den eigenen Vater wie einen fremden Mann, weil es ihm zum ersten Mal begegnet ist. Niemand wohnt traumatisiert von Bombennächten, frierend zwischen Ruinen. Und keiner ist vor dem Heiligen Abend aufs Land zum Hamstern gefahren, um irgendetwas Essbares am Heiligen Abend zu bekommen. Das aber gehörte für Millionen zur ersten Friedensweihnacht 1945. Und auch den Jahren später sah es nicht viel besser aus. Auch wenn dieser heilige Abend ziemlich beschwerlich ist, feiern wir ihn dennoch ein Fest im Überfluss, aber nachdenklicher als das vergangene Jahr wohl. Ich möchte uns darum zunächst eine Geschichte erzählen, die sich am ersten Weihnachtsfeiertag in den ersten Kriegsjahren zugetragen hat. Ein sehr wohlhabender Mann hatte das leidenschaftliche Hobby, Kunstwerke bekannter Maler zu sammeln. Er hatte unschätzbar wertvolle Gemälde von Picasso, Vincent van Gogh und anderen Malern an seinen Wänden in seinem prachtvollen Hause zu hängen. Als der Winter kam, erschütterte ein Krieg die Nation und sein einziger Sohn musste in den Krieg ziehen. Nach nur wenigen Wochen erhielt der Vater die Nachricht, dass sein Sohn an der Front gefallen war. Einsam, mit gebrochenem Herzen, sah er dem nahenden Weihnachtsfest entgegen. Die Freude an diesem Fest war für ihn mit dem Tod seines Sohnes gestorben. Am Morgen des ersten Weihnachtstages weckte ihn ein Klopfen an seiner Haustür. Als er die Tür öffnet, wurde er von einem Soldaten begrüßt, der ein großes Paket in seinen Händen hielt. Er sagte, ich war ein Freund ihres Sohnes. Ihr Sohn hat mir das Leben gerettet. Dabei starb er. Darf ich einen Moment reinkommen? Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Der Soldat sagte, dass er ein Künstler sei und gab ihm das Paket. Der alte Mann wickelte das Paket aus und als er das Papier abgewickelt hatte, kam das Porträt seines Sohnes zum Vorschein. Das Gemälde stellte das Gesicht des Sohnes in verblüffender Echtheit dar. Von seinen Gefühlen übermannt und überwältigt, hängte der alte Mann das Gemälde sofort an den besten Platz im Wohnzimmer. Danach setzte er sich in einen Sessel und verbrachte die Weihnachtszeit damit, das Geschenk anzuschauen. Das Porträt seines Sohnes wurde für ihn zum wertvollsten Kunstgegenstand in seinem Haus. Im darauffolgenden Frühling starb der Vater. Die Kunstwelt fieberte erwartungsvoll der kommenden Auktion entgegen, die der alte Mann vor seinem Tod beschlossen hatte. Der letzte Wille des Mannes war es, die Auktion an Weihnachten anzusetzen, an dem Tag, als er sein schönstes, größtes Geschenk bekommen hatte. Weihnachten kam, Kunstsammler aus der ganzen Welt und neugierige Nachbarn versammelten sich zur Auktion. Die Auktion startete mit einem Gemälde, das keiner der Sammler auf seiner Liste hatte. Es war das Porträt des Sohnes. Der Auktionator fragte nach dem Eröffnungsangebot, aber im Raum blieb es still. Wer will das bieten mit $100 eröffnen, sagte er. Keiner meldete sich. Nach einer Weile sagte einer, wen interessiert dieses Bild? Es ist bloß das Bild seines Sohnes. Lassen Sie uns endlich zu den wertvollen Dingen kommen. Nein, erwiderte der Auktionator, wir müssen mit diesem Bild zuerst beginnen und es versteigern. Nun, wer will den Sohn haben? Schließlich bot ein Nachbar des Mannes $10. Das ist alles, was ich habe. Mehr kann ich nicht bieten, sagte er. Ich kannte den Jungen. Ich möchte es haben. Der Auktionator hob an, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, der Hammer fiel. Beifall erfüllte den Raum und ein Kunstsammler rief erleichtert, jetzt können wir endlich um die wirklichen Schätze bieten. Der Auktionator schaute in die Runde und gab bekannt, die Auktion sei beendet. Alle waren irritiert. Jemand stand auf und fragte, was meinen Sie damit, die Auktion sei beendet? Wir sind doch nicht wegen irgendeines billigen Gemäldes eines Sohnes hierher gekommen. Hier befinden sich Kunstgegenstände im Millionenwert. Was geht hier vor? Der Auktionator antwortete, das ist sehr einfach. Entsprechend dem Willen des Vaters bekommt der, der den Sohn nimmt, auch alles andere. Liebe Festgemeinde, im Blick auf das Jesuskind jubelt der Apostel Paulus, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nachzulesen, Römerbrief, Kapitel 8. Wie das Gemälde dieses Sohnes, so wird auch das Kind in der Krippe bei weitem unterschätzt. Nicht nur der Herbergswirt gehört zu diesen Menschen, die das Kind unterschätzen. Gott schenkt uns an Weihnachten nicht etwas, sondern jemanden. Ein Sohn ist uns gegeben, so singen wir an Weihnachten. Und was uns mit ihm da alles in die Krippe gelegt wurde, beschreibt Paulus in seinem Weihnachtsevangelium im Brief an Titus im 3. Kapitel. Das ist unser Predigttext, der ist hier zu lesen. Da heißt es, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns glückselig. In gehobener, festlicher Sprache wird uns verkündigt, was uns in dieser heiligen Nacht geschenkt wurde. Als aber, so beginnt der Predigttext, so leiten gewöhnlich Erzähler eine unangenehme Überraschung ein. Hier ist es anders. Als aber Jesus erschien, überschüttete er uns geradezu mit 4 unglaublichen Geschenken. Sie liegen in der Krippe. Betrachten wir also, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Das erste Geschenk. Wir haben hier 4 Pakete in dieser Krippe. Wir werden sie uns anschauen. Das erste Geschenk heißt Himmel. Er legt uns den Himmel vor die Füße. Was ist das, was wir da finden in der Krippe? Ist das wirklich eine himmlische Erscheinung? Ist das hier wirklich das himmlische Kind oder doch nur der holde Knabe im lockigen Haar? Liegt hier wirklich der in der Krippe, der wahre Mensch und wahre Gott zugleich ist, wie es in dem Lied »Es ist ein Ros entsprungen« heißt? Kommt Gott an Weihnachten wirklich selbst zu uns? Wird er wirklich ein Mensch, fassbar, erfahrbar, sichtbar? Tauscht er den Himmelsthron mit der Krippe ein? Kommt der Himmel tatsächlich zu uns? Fragen über Fragen, von denen viel abhängt. Ist er schon da? Erschienen? Der Menschen, Gottes Sohn, der Messias? Unsere jüdischen Schwestern und Brüder sagen, nein. Denn dann müsste unsere Welt anders aussehen, ohne Corona. Diese Botschaft, dass er da erschienen ist, ist so unwahrscheinlich, so unglaublich, so unfassbar, dass man zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Hoffen und Bang hin und her gerissen wird. Mit der Jahreslosung für dieses Jahr 2020 möchte man beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir feiern heute, dass Gott einer von uns wird. Das haben uns die Alten gesungen und überliefert. Gott wird sichtbar einer, der unsere Menschenwege mitgeht. Gott lässt uns nicht im Stich. Er ist unter uns. Er bringt uns den Himmel auf Erden. Er ist erschienen, geboren. Sein Dasein verändert das Leben. Das zweite Geschenk. Das zweite Geschenk heißt Erkenntnis. Das hört sich irgendwie trocken, mühsam an. Ein Geschenk, das man am liebsten beiseite lässt, wie ein kompliziertes Buch. Doch es geht um eine befreiende Erkenntnis. Wir erkennen, wie Gott ist. Gott wird runzlig rosarot, dichtete Kurt Marti, einer von uns. Gott wird ein Kind und mit seinem ersten Schrei zerstört er alle unsere Angstbilder und Wunschbilder von Gott. Alle falschen Gottesbilder zerstört er. Er zeigt uns jetzt sein wahres Gesicht, ein Gesicht voller Freundlichkeit und Menschenliebe. So ist also Gott. Freundlich, vernarrt in Menschen. Das wahre Gottesbild wird also wiederhergestellt. Nun wissen wir, Gott ist freundlich und voller Menschenliebe. Wir sind nicht nur mit unserem Namen in einer der Millionen Listen eingetragen, Impf oder sonst was, wie Josef damals in die Liste des Kaisers Augustus. Und doch hat der Kaiser von Josef nichts gewusst. Nein, Gott interessiert sich für jeden von uns. Du bist bei ihm keine Nummer, sondern ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist kein Menschenmaterial, kein Humankapital, sondern ein ganz besonderer Mensch mit Würde. Die Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes ist uns erschienen. Diese Wortkombination gibt es in der Bibel nur an dieser Stelle. Ich mag sie sehr. Wo immer Menschen diesem Jesus später auf den Straßen zwischen See Genezareth und Jerusalem begegnet sind, erlebten sie diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Mit ihm zog Menschlichkeit in eine raue Welt, in der Frauen, Kinder und Sklaven schon lange wenig zählten. Er rückt das Gottesbild wieder zurecht. Gott ist kein knausriger Geselle, der uns das Leben vermiesen will. Immer und überall dringt seit der heiligen Nacht die Botschaft an unsere Ohren, er ist für uns geboren. Er hat ein Herz nicht nur für Kinder, sondern für jeden von uns. Die Menschlichkeit wird besonders an Weihnachten beschworen. Hier liegt sie in der Krippe, der wahre Menschensohn. Das dritte Geschenk. Das dritte Geschenk heißt Glück. Als aber erschien die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Heilandes, machte er uns glückselig, heißt es im Text. In unserer Welt herrscht das Leistungsprinzip. Nicht alle zählen gleich viel. Manche scheinen gar nichts zu zählen. Das gilt für Menschen, Tiere und für Pflanzen. Die Pflanzen, die sich gegenüber anderen durchsetzen kann, die am höchsten wächst, am widerstandsfähigsten ist, am längsten blüht, am süßesten duftet, am meisten Leistung bringt, setzt sich durch und überlebt. Bei den Tieren, bei den Menschen ist das genauso. Wer nichts leistet, aus welchen Gründen auch immer, wird aussortiert, entlassen. Nur der Stärkere setzt sich durch und überlebt. Auf allen Gebieten scheint dieses Leistungsprinzip zu herrschen, selbst bei Liebe und Anerkennung. Als müssten wir sie uns ständig verdienen. Im Sport sogar ganz gnadenlos. Nur wer Höchstleistung bringt, den ersten Platz belegt, wird bejubelt. Zweiter und Dritter zählt nicht viel. Und wer mit dem Abstieg kämpft, wird mit dem geballten Zorn der Fans konfrontiert. Gott setzt das Leistungsprinzip an einer Stelle außer Kraft. Er schenkt uns seine Liebe ganz und gar ohne Gegenleistung. Nicht ein bisschen mit der Option auf mehr bei Wohlverhalten oder entsprechender Glaubensleistung. Gott schenkt uns seine Freundlichkeit und Liebe einfach so. Ja, groß ist des Vaters Huld, der Sohn tilgt unsere Schuld. Oh, welche große Gnade, singen wir an Weihnachten. Was für ein Glück. Ich bin nicht nur eine Zahl, ich zähle was. Er macht uns glückselig. Das vierte und letzte Geschenk, das lautet Heil. Wie heillos unsere Welt ist, erleben wir gerade hautnah in diesen Tagen. Der Theologe Karl Barth sagte das so mitten, als der Erste Weltkrieg hauste: Weil so viele unserer Welt heillos ist, suchen wir immer wieder nach Lösungen. Und doch im Tiefst sucht der Mensch nicht nur Lösungen, sondern Erlösung, Heil. Wir wünschen uns so sehr eine heile Welt, eine Corona-freie Welt. Und an keinem Tag im Jahr als in diesem wünscht man sich das so stark an Weihnachten. In uns steckt darum eine tiefe Sehnsucht nach jemandem, dem man viel oder gar alles zutrauen kann, einem Hoffnungsträger, Heilsbringer, einem Heiland. Diese Sehnsucht ist so übermächtig, dass wir auch immer wieder falschen Herren, Großmäulern und Scharlatanen auf den Leim gehen. In unseren Tagen gehören für mich sogenannte Querdenker dazu und solche, die die Nation beschwören und viel zu große, oft falsche, ja sogar gefährliche Heilsversprechen machen. Diese Lektion haben wir Deutschen doch hinter uns, oder? Oder Europäer? Menschen suchen einen Heiland, der alles wieder ganz macht. Doch der ist schon da. Er liegt in der Krippe. Fürchtet euch nicht, verkünden die Engel den Hirten. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Eine unfassbare Botschaft. Ist er wirklich schon da? Der Heiland? Wer kann das glauben? Die Hirten bekommen eine Glaubenshilfe, haben wir gehört, aus dem Weihnachtsevangelium. Das habt zum Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden in einer Krippe liegend. Das wollen die Hirten sofort überprüfen. Denn wenn das stimmt, dann könnte das mit der Botschaft vom Heiland auch stimmen. Und sie fanden das Kind in einer Krippe gewickelt, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr seid mit eurer Not nicht mehr allein. Unser Heiland ist nun da. Hört das Lied der Engelschar. Er, den nie ein Auge sah, kam vom Himmel wunderbar. Singt dem Kindlein in dem Stall, preist Gott Vater allzumal. Erd und Himmel seid erfreut, Christus ist geboren heut, heißt es in dem alten, weltbekannten englischen Weihnachtslied von Charles Wesley, Hark's the Herald's Angels Sing. An Weihnachten schenken wir uns etwas, vielleicht sogar überschütten wir uns sogar mit regelrecht mit vielen Geschenken. Gott hat damit angefangen. Er schenkt uns mit dem Kind alles. Das Kind bringt den Himmel zu uns auf die Erde. Es räumt auf mit falschen Gottesbildern und stellt das wahre Gottesbild voller Freundlichkeit und Menschenliebe wieder her. Es macht glückselig, denn ich zähle was. Es beginnt zu heilen, was kaputt ist. Was für eine schöne Bescherung. Ich möchte in Bachs Kantate aus dem Weihnachtsoratorium einstimmen und jubeln, jauchzt, frohlockt, aufpreiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Wir hören zum Schluss des Gottesdienstes. Wie kann es anders sein? Das Lied, O du Fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Geschrieben 1815 von dem Weimarer Dichter Johannes Daniel Falk, ein Zeitgenosse und Bekannter Goethes. 2 Jahre bevor er dieses Lied schrieb, starben 4 von 7 Kindern an der Typhusseuche. Das veranlasste Falk unter anderem, sich um heimatlose Waise zu kümmern und eröffnete das erste Waisenhaus in Weimar. Deren Kinder gab es viele durch die napoleonischen Kriege. Falk lernte den kleinen italienischen Waisenknaben Pietro Canucci kennen, der sich nach Deutschland allein durchgeschlagen hat, ein alleinreisender Flüchtling. Der sang voller Heimweh die sizilianische Marienhymne, was auch ein Fischerlied war, O Sanctissima Beata, vor sich hin. Falk griff diese Melodie des Liedes zum Trost für diesen Jungen auf und verwendete sie für das Festlied O du Fröhliche. In ähnlich dunklen Zeiten, im Dezember 1937, dichtete Jochen Klepper, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheine auch deine Angst und Pein. Das verstehen wir an diesen Weihnachten in Corona-Zeiten viel, viel besser. Es gibt Grund zur Freude, denn es erschienen die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Wir sind voller Hoffnung, denn die Nacht ist schon im Schwinden. Darum, Feliz Navidad, Merry Christmas, frohe Weihnacht. Amen.